Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/Heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Lukas Jacobi will in seinem Fine Dining Restaurant in Düsseldorf vieles anders machen als traditionell. Der 30-jährige Koch hat eine erstaunliche persönliche Reise hinter sich, über die er heute hier im Podcast berichtet. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Ich bin in einem von Düsseldorfs, ich würde sagen, sympathischsten Stadtteilen, weil irgendwie normalsten Stadtteilen. Ja, und da zog Lukas Jacobi schon und hat eine Meinung dazu.
Der ist
dazu.
Auch sympathisch, ne?
Lukas Jacobi ist auch sehr sympathisch. Ich habe aber auch schon jetzt in ungefähr 10 Minuten gemerkt, du hast auch zu vielen Dingen eine Meinung und das sagst du auch, ne?
Ja, da gibt es leider keinen Filter manchmal zu.
Na, ist auch vollkommen okay. Was hältst du denn von Düsseldorf-Bilk?
Tatsächlich werde ich immer oft gefragt, warum hier? Das war einfach der einzige Laden, der keine Abstandszahlung hatte. Ergo spart man sich viel Geld, der stand leer. Konzept war das Konzept. Dementsprechend kein Geld ausgeben, um das rauszuwerfen, wofür man Geld ausgegeben hat. Aber die Brunnenstraße, super coolen Ruf, Bilk auch. Komm, ist das neue Flingern, sagt man ja auch so gerne. Direkt Brunnenstraße, älteste Kino, viele Cafés, viele Künstlerateliers. Das ist tatsächlich, glaube ich, ganz cool, Bilk. Wir sind super stadtnah. Trotzdem irgendwie so, dass die Mieten noch nicht so sind wie in der Stadtmitte, muss man einfach mal sagen.
Und ich finde ja super Fine-Dining-Konzepte, die nicht da sind, wo man sie erwartet. Und ja. Ich meine, hier ist es halt wirklich so, ne, Apotheke, Reinigung, Dönerladen, dein Restaurant so ungefähr so.
Das ist der Kreislauf. Ja, nee, tatsächlich. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich nicht denke, dass man für ein Fine-Dining-Konzept Laufkundschaft braucht und die Lage sehr sekundär ist in der Hinsicht. Leute gehen ja gezielt bei mir essen, um mein Essen zu probieren.
Ja.
Und da ist dementsprechend nur wichtig, dass man irgendwie eine gute Bahnanbindung hat in der Stadt. Wir haben hier Bilk S direkt vor, man ist in einer halben Stunde in Köln. Man hat München-Gladbach direkt mit der S-Bahn, du hast die neuen Linien, du hast noch die alte Linie. Und du kannst überall hier umsonst parken, theoretisch, was schwierig ist, aber machbar ist. Hm. Und hier sind 3 Parkhäuser direkt innerhalb von 5 Minuten zu Fuß. Hm. Und am Ende habe ich 10 Tische, das kriegt man dann schon runtergespielt.
Ich schätze schon, dass du, Laufkundschaft im Sinne von, ach, guck mal, hier ist ein Restaurant, wir haben noch gerade Hunger, lass mal reingehen.
Das hatten wir in 4 Monaten, also jetzt haben wir praktisch 4 Monate auf.
Ja.
Hatten wir 2-mal.
Genau.
Einmal war der Kinofilm kacke und einmal wollten die was und hatten keinen Platz bekommen und haben gedacht, wir gehen einfach vorbei.
Ja, ja, aber was ja schon wegfällt, ist, dass einen so Leute so sehen in bestimmten Gegenden und denken, ach, guck mal hier, da müssen wir auch mal hingehen. Ne? Und, also meinst du, das stört das oder fehlt dir, dass du gesehen wirst, weil du in einem bestimmten Viertel bist?
Ich glaube, dafür bin ich an sich als Person zu laut, dass das passieren könnte.
Also du holst dir deine Publicity woanders her.
Man hat sich ja irgendwie, ich war jetzt schon ein Jahr Küchenchef, zuletzt in Hillen, da hat man sich ja schon einen Namen irgendwie aufgebaut, hat 2, 3 Auszeichnungen gekocht. Dann bin ich auch kein leiser Zeitgenosse und man hat eine gewisse mediale Präsenz. Vor allem vor Eröffnung habe ich 4 Monate am Stück jeden Tag was gepostet, die Leute mit der Baustelle, dann ist man im Algorithmus drin.
Instagram?
Ja, nur Instagram dann. Und dann hatte ich vor Eröffnung, als ich das Menü gepostet habe und das Eröffnungsdatum, 18.000 Profilaufrufe, obwohl ich erst 1.000 Follower hatte. Mhm. Weil man halt irgendwie einen Algorithmus dann reingespielt wird, wenn man sich für Food interessiert. Dann war Mr. Düsseldorf da, Foodie Düsseldorf, Düsseldorf Food Guide, Eröffnungsfeier, so Zeitungen hatte ich bis jetzt noch nicht dazu so viel gemacht, weil wir das Glück haben, dass wir primär immer voll sind. Natürlich gibt es irgendwann einen Punkt, wo das auch abflacht. Jetzt Karnevalswoche, Learning, nächstes Jahr Karneval, haben wir zu.
Bist du Jack? Feierst du gern Karneval?
Ich bin Sauerländer, in Hessen geboren, irgendwie ja, irgendwie nein.
Verstehe.
Ich habe mit meiner Freundin drüber gequatscht, habe gesagt, ich habe gerade zu viel Stress, um mich sinnlos zu besaufen. Das ist wohl die Wahrheit. Aber ich habe mich mit einem Freund unterhalten, der nicht aus der Gastro ist, der hier auch einen Laden auf der Brunnenstraße hat. Und ich hatte früher mal die Außenlicht, das aus. Und er meinte, für Leute, die keine Ahnung, was hier abgeht, denken, du bist kurz vor der Insolvenz, weil hier ist 3 Tage nicht Licht an. Sonntags, Montags, Dienstags. Und dann halt auch nachts. Und theoretisch haben wir nur Abendservice, bis auf Samstag haben wir auch mittags auf 14 Uhr. Das haben wir so geändert und da kriegt man tatsächlich ein paar Mails oder es gehen auf jeden Fall mehr Visitenkarten weg, sagen wir es mal so rum. Genau.
Okay. Also ja, ist alles ein Learning, ne? Ist das so richtig so?
Ja, ich habe keine Ahnung, was ich tue.
Man probiert rum.
Das ist einfach Learning by Doing, einfach machen.
Ja.
Ich habe eine Aufgabe, primär lecker kochen.
Ja.
Sekundär muss ein bisschen Geld hängen bleiben, dass jeder irgendwie sein Gehalt hier bekommen kann.
Wachst du manchmal nachts auf und denkst, oh scheiße.
Das war vor der Eröffnung. Also ich bin echt ein schlechtes Beispiel für eine Selbstständigkeit, weil es alles sehr komisch irgendwie funktioniert hat, ganz schnell, nicht so, wie man sollte. Also ich hätte jetzt nicht einen klassischen Businessplan. Der Banker hat bei mir gegessen, das hilft immer viel. Mhm. Und dann wird die Gesellschaft abgelehnt wegen dem Namen. Da muss das neu gemacht werden, da muss der Vertrag. Und das war damals so ein bisschen mehr, aber man lernt relativ schnell, dass Geld nur eine Zahl ist, egal ob im Minus oder im Plus. Tatsächlich.
Ja, okay. Aber es ist schöner, wenn sie im Plus ist, oder?
Ja, das, solange Cashflow hast, ist das auch egal, muss man auch mal zugeben. Aber nee, es ist sehr viel Stress. Es ist auch sehr belastend. Ich bin jetzt auch nicht mehr so in der Balance, wie als ich noch nicht gearbeitet hatte vor Eröffnung. Weil es einfach wirklich 100 Stunden die Woche sind.
Was heißt das, nicht in Balance Tage sein?
Ja, es ist halt nur Arbeit, nichts anderes. Also okay. Ich arbeite halt einfach die ganze Zeit von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr nachts.
Was würdest du denn gerne machen, wenn du Zeit hättest?
Ich würde mal gerne wieder zum Sport gehen. wär cool.
Was machst du für Sport?
Ja, Kraftsport. Also ich war früher sehr adipös. Aha. Dann habe ich 130 Kilo abgenommen.
Wow.
Und ja, jetzt habe ich aber auch wieder 20 drauf. Seit der Eröffnung in 4 Monaten.
Gut, von 130.
Ja,
schon. Aber ich weiß, was du meinst.
Ne? Also von 250 auf 130, 120.
Ja.
Jetzt bin ich aber, glaube ich, schon wieder bei 145.
Okay, krass. Mal. War das bevor oder nachdem du angefangen hast, Koch zu sein?
Während Koch zugenommen, aha, dann über Corona arbeitslos gewesen, dann im Jahr 100 Kilo abgenommen, das dann gefestigt und dann haben die Krankenkassen da vielleicht nicht so optimal reagiert, dass mein Körper so weitermachen kann, wie er konnte, weil ich halt einen Fettschwitz hatte etc. Die haben die OP abgelehnt, dann ein halbes Jahr Einspruchsverfahren, MDK.
Oh Mann.
Dann hatte ich eine Fettschürzenresektion und ja, alles mit 29 und noch selbstständig.
Dann halt, ja, und also das heißt ja auch einfach, ein bisschen ist das auch ein Berufsrisiko für dich dann an der Stelle, oder?
Ja, 1000%. Ich hatte am Montag einen Kochkurs mit Ärzten, da meinten, ja, Lukas, du hast immer nur Stress, du hast immer Cortisonausschüttung, ergo hast du keinen Stoffwechsel. Da habe ich mal drüber nachgedacht, hört sich sinnig an. Dementsprechend muss man da ein bisschen die Balance finden, aber am Ende bin ich Jungunternehmer. Ich habe noch einen großen Berg vor mir, ich möchte noch viel erreichen. Wir haben jetzt auch aufgestockt, also ich habe noch einen Koch eingestellt, den Melvin. Hallo Melvin.
Hallo Melvin.
Mit dem Jonas dabei. Der Jonas ist jetzt 2 Jahre bei mir, das ist ein cooles Team. Das ist auch die Freiheit, die ich mehr brauche, um mehr für die Gäste. Ich bin ja sowohl Küchenchef wie Inhaber, auch Gastgeber. Also du sitzt 20 Zentimeter von uns weg, hart formuliert, wo wir kochen.
Ja.
Und am Ende geht es ja hier um meine Person in Hinsicht, dass ich die Marke bin, die hier verkauft wird und jeder Gast ja auch erwartet, dass ich da bin.
Ja, ja, klar.
Dementsprechend bin ich halt auch Gastgeber und das ist halt die Freiheit, die ich mir dann auch.
Und du gehst auch ans Telefon, wenn sie anrufen.
Nicht nur das, ich beantworte auch jede Mail und bringe den Müll montags raus.
Crazy, ne?
Ja, und mache noch meine Hand in den Abfluss, obwohl ich dachte, ich möchte das nie machen, wenn ich Chef bin. Aber für Joni mache ich das gern.
Na gut, aber ich verstehe, da müssen auch mal andere Zeiten anbrechen, aber noch ist es nicht so weit. Du hast ja erst vor kurzem eröffnet, du hast es
Oktober
erzählt, genau, und das ist eine super spannende Phase. Ich glaube auch eine Phase, in der es noch in alle Richtungen gehen kann letztendlich, auch wenn es gut läuft. Oder hast du das Gefühl, wir sind über den Berg und
was meinst du mit
kann eigentlich
Berg
nichts mehr schief gehen?
Also ich, an sich bin ich eh immer unzufrieden. Ich glaube, das ist das Glück und das Leid vom Getriebenen, dass man nie zufrieden ist.
Bestimmt.
Da müssen wir auch hart aufpassen, dass wir nicht abdriften, dass ich, was objektiv gut ist, einfach für mich selber schlecht rede, weil ich halt nur die Fehler sehe. Ich muss ein bisschen aufpassen mit meinem eigenen Standardbewusstsein in der Hinsicht, dass, also hier muss alles perfekt sein, nicht mehr und nicht weniger. Das Ding ist aber, dass ich ja bestimmt was perfekt ist. Mhm. Einziger Grund, warum man sich selbstständig macht, dass seine 100% zählen. Mhm. Dazu muss man sagen, es gibt keine 100%, sondern nur 90%, weil es gibt nicht perfekt. Mhm. 89% ist nicht perfekt, 90% ist perfekt und wir gehen immer auf die 90%. Und das ist natürlich dann, also wir haben gutes Feedback, ich meine, wir haben 5 Service die Woche und wir haben jetzt irgendwie schon 70, 75 Bewertungen auf Google mit 5 Sternen. Das heißt, jeder Service, den wir hatten, hat eine Person uns mit 5 Sternen bewertet.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das selbstverständlich ist, ich bin auch sehr dankbar. und ist es gut. Und ich bin in der Hinsicht auch zufrieden, dass ich auf jeden Fall nicht zwingend Existenzängste mehr habe, sondern mir denke, okay, ich glaube, mittelfristig könnte das hier was werden. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch zwei Leute mir eingestellt und denke mir, ja, kann ich mir die überhaupt leisten? Und zack, haben wir direkt eine Karnevalswoche, wo du keinen Umsatz machst und dann nur Minus machst, ja, so hart formuliert. Das ist aber auch ein Learning. Aber der Start war gut. Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir sind ein junges Unternehmen. Da gibt es genügend Fehler, die ich gemacht habe. Auch speziell am Anfang habe ich zu viele Gäste angenommen. Ich dachte, wir werden eingespielt. Hatten noch keine Spülhilfen, hatten keine Putzhilfe. Und dann stehst du hier halt von morgens bis nachts mit Zutritt bei 24 Gästen. Und dann ist das halt einfach ein Learning, wo man muss auch manchmal weniger ist mehr. Und dann fängt man halt erstmal mit 18 an. Dafür sind alle happy. Nicht, dass es dann zu lange dauert. Das haben wir sehr gut unter Kontrolle bekommen. Also jetzt, wenn du hier das große Menü isst, sitzt du hier, du kannst jetzt zwischen 3 und 5 Stunden sitzen, sage ich das mal so rum. Weil am Ende ist das hier Theater und ein abendfüllendes Programm.
Ja, also man sitzt hier im Gastraum an einem langen Tresen oder davor an einem Tisch. 9,5 Meter, der sich so hufeisenförmig bewegt. Das ist ja ein bisschen auch so ein Trendding, ne? Dass man inzwischen erwartet, eigentlich auch mehr zu sehen von den Köchen.
Ja, wir haben nichts zu verbergen.
Ja, ja, das denke ich halt auch immer, das ist spannend. Ich meine, bisschen was habt ihr bestimmt zu verbergen. Irgendwas nee, passiert auch hinter der
Spülküche.
Das ist die Na gut, aber zumindest Küche. Das Spülen wird verborgen.
Ja gut, das möchte jetzt auch keiner sehen. Ne?
Ja, ist okay. Muss ich nicht sehen, das stimmt, wenn ich esse. Obwohl das auch mal ein spannendes Experiment wäre. Aber ja, also klar, ich meine, hier wird alles vor den Augen der Menschen zubereitet. Nähern wir uns doch mal den Dingen an, die da zubereitet werden. Die Art, wie du kochst, die Art, wie ihr kocht. Vielleicht ein bisschen darüber, wo du gelernt hast und wo du gearbeitet hast. Ich habe gelesen, du hast im Victorian gelernt. Ja, das ist ja in Düsseldorf ein bisschen legendärer Name.
Das ist primär richtig, ja. Klassisch französisch. Ich glaube, ich bin auch der einzige Azubi, der im Victorian im Bistro Probe arbeiten musste.
Ja, da sind immer ganz viele Promis hingegangen.
Ja, ja, tatsächlich.
Und wenn du es heute beurteilst, ich meine, es ist ja jetzt mittlerweile, gibt es das ja so nicht mehr?
Genau.
War das gut? Ist das was, wo du sagst, yo, das hat mich geprägt?
Sicherlich ein guter Laden, aber es ist auch schon der schlechteste Laden, in dem ich jemals gearbeitet habe. Aber es ist immer noch ein Sternerestaurant.
Was vielleicht mehr über die Läden aussagt, über die du dann noch gearbeitet hast.
Genau,
ne?
Das ist tatsächlich die Aussage, die ich treffen wollte. Der Victorian ist ein guter Ausbildungsbetrieb, ist auch ein Ausbildungsbetrieb. In der Hinsicht, wir haben, glaube ich, 3 Festangestellte und 10 Azubis. Mhm. Und beim Koch ist es in der Hinsicht relativ einfach. Je mehr man arbeiten möchte, umso mehr muss man arbeiten, umso mehr wird man geknechtet. Mhm. Das ist halt einfach so, wie es ist.
Ja.
Doch, ein guter Betrieb, da hat man halt alles gehabt, sowohl Bistro wie das Gourmet. Da hat man halt auf dem Samstag auch 1000 Teller geschickt, weil das Bistro halt immer voll war, weil das Ding war gesehen werden. Über die Kalbsleder Berliner Art bis zu 500 Hummern am Tag, zu deinem 6-Gänge-Menü mit Patty-Vorwagen etc. Also das ist eigentlich schon ganz gut. Also muss man sagen, ich hatte aber auch 3 Ausbildungsbetriebe. weil ich schon immer wusste, was ich möchte und dann das Victorian. Also ich habe erst so, ja, was heißt Pseudo-Fine-Dining? Aber die haben mittlerweile auch einen Stern in der Eifel, kleines Hotel. Das hat aber nicht richtig gepasst, weil ich habe vorher angefangen, da hieß es, du darfst zu deinem eigenen Abiball. Da hat der Chef gesagt, geht doch nicht. Da war ich auf meinem eigenen Abiball nicht, weil der Chef mir doch nicht freigegeben hat. Ich sagte, ja, tschüss. Dann war ich in Wermeskirchen im Sternerestaurant, die aber auch viel Veranstaltung hatten. Da habe ich dann irgendwie nicht eingesehen, im ersten Lehrjahr Pausen für Kartoffelkartoffel nachzuarbeiten, sagen wir es mal so rum. Mhm. Und dann halt ins Victorian eigentlich nur Fine Dining mit dem Bistro, was halt aber auch einfach sinnig ist.
Ja.
Genau. Dann habe ich über Erasmus tatsächlich ein Stipendium gemacht im Libreye, 3 Sterne Top 50 of the World, Johnny Burr. Und wollte eigentlich auch da bleiben. Die haben mir das auch angeboten, hatte die Ausbildung nicht fertig. Habe gesagt, ja, meine Eltern haben gesagt, ich muss erst meine Ausbildung zu Ende machen. ich komme dann, wenn ihr wieder frei habt, ja, wir melden uns. Dann bin ich in der Zwischenzeit ins Agathas gegangen, zum Jörg Wissmann, der jetzt das Jail eröffnet hatte. Mhm. Da war ich Patisserie, habe mit dem Andi Forbes praktisch übernommen, ein paar Rezepte von dem bekommen, 2 Wochen mit dem zusammenarbeiten dürfen. Das war ja einer der besten Patissiers der Welt oder ist einer der besten Patissiers der Welt. Dann war ich im Libreye, 3 Sterne Top 50 of the World. 10 Monate nach der Ausbildung war ich praktisch schon Chef de Party, also Abteilungsleiter, 10 Leute unter mir. Und dann war ich da 1,5, 2 Jahre. Dann Christian Bau, 3 Sterne, französisch, japanisch. Und dann war ich Sous-Chef beim Nagaya, hier in Düsseldorf auch 1 Stern.
Das interessiert mich mega, weil ich mir vorstelle, dann im Nagaya zu arbeiten, das ist eigentlich ein bisschen dann noch eine andere Welt, oder? Trügt der Eindruck. Also weil die japanische Kochkultur
ja doch noch... Ja, es ist sehr japanisch geprägt, das auf jeden Fall, aber beim Bau ist ja auch japanisch-französisch und man hat dann schon auch dieselben Produkte etc.
Aber also, ich frage deswegen, weil... Ich kenne mich ja nicht so gut aus, aber ich habe zum Beispiel mal gelernt, der japanische Koch hält sein Messer anders als der französische Koch. Spielt das eine Rolle dann oder ist das Legende und nicht so wichtig eigentlich?
Also ich glaube tatsächlich, dass ich der Koch war mit dem stumpfesten Messer, der jemals beim Nagaya gearbeitet hatte zu Beginn.
Haben die mit dir geschimpft?
Ja, doch, der Yoshi. hat sich alles eingefügt.
Du hast dann mal deine Messer geschärft.
Ja, ja, das ist
widerstrebend.
Jetzt habe ich eine Schleifmaschine, feiere ich mega, jeder andere wird es, glaube ich, schwierig finden. Aber es ist ein Unterschied, wie man was schneidet. Eine Karotte gewürfelt schmeckt anders wie eine Karotte im Stift tatsächlich. Mhm. Ne? Also wir haben ja irgendwie so eine pseudo-asiatische Note, obwohl ich die gar nicht mehr... Wir haben eine Aromatik,
hier bei dir.
Genau, die ein bisschen südostasiatisch wirken könnte,
ja,
aber eine regionale Basis einfach hat. Und
sag mal ein Beispiel.
Wir haben eine Lachsforelle mit Kimchi. Das ist Kimchi, koreanisches Nationalgericht.
Eingelegter Kohl.
Genau, fermentierter
scharf,
Kohl.
Fermentiert,
genau.
Scharfsäuerlich.
Genau, das ist, ja, wir machen den Kimchi als Beurre Blanc, also viel Fett dabei, viel Säurestruktur. Die Basis ist ein fermentierter Kohlsaft als Weinersatz sozusagen. Dann machen wir selbstgemachten Kimchi, mhm, und kochen so eine relativ Sauerkraut-Bouillon, Sauerkraut-Velouté-Basis, fügen das alles mit Butter zusammen.
Ja, Bourbon ist eine mit Butter montierte, ja, weiße, helle Soße.
Ja,
ne?
Genau. Eigentlich, mhm, ist das reduzierter Weißwein mit ein Teil Butter. Tschüss.
Ja.
Und so, das ganze Gericht wirkt super asiatisch, obwohl es komplett regional ist. Die Lachsforelle kommt aus Wipperfürth, also ich komme aus Haifa im Sauerland. Wipperfürth ist das erste am Bergischen praktisch,
ja,
40 Kilometer von hier.
Ja.
Der Spitzkohl und die Birne kommt aus Duisburg, Ingwer und Chili kommt aus Hahn. Wir haben da ein kleines Gewächshaus, möchten das dieses Jahr auch ausbauen,
ja,
und wir fermentieren halt alles selber. Ist es Kimchi oder ist es regional? Es ist innerhalb von 40 Kilometern zubereitet. Die Fischsoße fürs Kimchi ist aus den Lachsforellenabschnitten selbst angesetzt, also wir fermentieren alle selber hier.
Mhm.
Dementsprechend sage ich immer so eine pseudo-asiatische Note, obwohl es eigentlich keine asiatische Note ist, weil es einfach ein deutsches Gericht ist. Also wir denken halt irgendwie...
Na gut, also, aber die Aromenwelt ist die Aromenwelt, ne? Also es,
genau,
sind regionale Zutaten, aber trotzdem bedient es sich ja an einem Profil, was,
ja,
was woanders herkommt.
Ja, aber das Profil ist eher Säure, Schärfe, Salz, Umami.
Ja, ist aber immer so.
Ja, ja, also... Charakterküche, voll auf die Fresse, das ist immer so ein bisschen der Slogan. Also hart formuliert könnte beim Marketing sein, magst du es nicht, würzig, verpiss dich.
Mhm.
Also ganz hart formuliert.
Mhm. Also so die sanften Aromen.
Ach, elegant bin ich nicht. Also hier war Sebastian Nägel letzte Woche essen, der Fernsehkoch.
Mhm.
Und er meinte, er mag das, wenn man das Essen isst, den Koch sieht und das passt. und das gibt es heute selten. Also wir sind sehr charakterstark,
ja,
sehr an der Grenze, sehr würzig,
mhm,
und nicht belanglos. Also verstehe, wirklich straightforward.
Ja.
Und die Leute sagen mir, es ist super intensiv. Das gibt mir auch sehr viel Seelenfrieden, weil 99% der Leute finden es richtig cool.
Ja.
Und 1% sagt halt, der kann nicht kochen, ist komplett überwürzt.
Hm.
Fair,
hm,
enough, gibt mir viel. Es ist halt eine Handschrift, es ist eine Stilistik, es ist ein Angebot.
Ja, okay.
Und
gibt es zu salzig?
Ja, es gibt versalzen, aber ein ungeschulter Gaumen kann ja auch Salz und Umami nicht zwingend unterscheiden, hm, muss man auch mal dazu sagen.
Ja, das stimmt.
Und,
man braucht auch Salz, um Umami überhaupt schmecken zu können, ne?
Ja, also wir benutzen super wenig Salz, das glauben mir die Leute nie, weil wir ja selber fermentieren, das super,
ja,
alt ist und dadurch bilden wir halt Geschmack durch Aminosäuren.
Ja. Aber durch im Ferment ist doch auch Salz, oder?
Genau, aber nur 4%.
Okay.
Und 4% auf 2 Liter, lass das mal ein Esslöffel Salz sein auf 2 Liter, ist ja nicht salzig.
Mhm.
Aber wenn diese 4% lange wirken und, mhm, sich Geschmack bildet, wirkt es halt intensiver, mhm, aber es ist halt Umami und nicht Salz.
Mhm.
Genau, aber wir sind da trotzdem sehr harmonisch mittlerweile und wir sind an der obersten Skala einfach vom Aromen, aber trotzdem inharmonisch. Und das ist tatsächlich das Learning, was ich zum alten Laden, wo ich Küchenchef war, wo es noch ruppiger war, mehr Komponenten, wo trotzdem Newcomer des Jahres im Guss und habe Sitzernpunkte im Gomio gekocht, also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. da sind wir aber tatsächlich jetzt viel erwachsener geworden.
Ja.
Viel harmonischer, viel mehr Menüabfolge, weil wir jetzt mehr Gänge haben in kleineren Portionen, dadurch wächst auch viel besser.
Ja.
Ich kann nicht auf 10 Löffel kochen. Ich kann nur 5 Löffel kochen, danach ist auch belanglos, weil es zu viel wird.
Hm.
Sondern immer einen Löffel weniger, wie der Gast essen möchte. Das ist die perfekte Größe.
Okay.
Immer am Necken.
Ja. Nur um die Chronologie kurz zu Ende zu bringen, du warst in Nagaya,
genau,
und war das direkt danach, dass du in Hillen eröffnet hast?
Nee, dann bin ich tatsächlich Küchenchef geworden mit 25 im Restaurant zweigleisig, als sie so Fine Dining Sharing umgestellt hatten, für original 3 Wochen und dann kam Corona, ich war 2 Jahre arbeitslos.
Ja, Mist.
Ja, dann habe ich halt abgenommen, das war auch okay im Nachhinein, mhm, und dann hatte ein Freund von mir gesagt, dann mach sie selbstständig in Hillen, weil es Eigentum ist,
ja,
ob ich Küchenchef machen möchte, habe ich gesagt, ja, machen wir.
Ja.
Dann habe ich
war das Intenso.
Genau, mhm, das war dann auch voll okay, war meine erste Küchenstelle, man hat genügend Fehler gemacht, die man jetzt hier nicht macht.
Aber das muss doch eine wahnsinnig harte Zeit gewesen sein, die Arbeitslosigkeit, auch wenn du sie offensichtlich großartig genutzt hast, aber hast du gewusst, es geht schon irgendwie weiter?
Also dazu muss man sagen, ich bin auch komplett durchs System gefallen, weil ich nie in Deutschland am Stück ein Jahr gearbeitet hatte bis dahin.
Also hast du gar kein Arbeitslosengeld oder so?
Ja, doch, da ich hatte, zwischen Lockdowns habe ich im Edeka Zuhalte in der Pastabar für 2 Wochen gearbeitet.
Nein.
Ja doch, und da hatte ich meine neue Berechnung. Dann hatte ich ein Jahr, also ich hatte ein Jahr,
ja, okay,
gar kein Arbeitslosengeld.
Ja.
Und dann
heftig.
Ein Jahr. Also ich war komplett pleite, bevor ich eröffnet hatte.
Okay.
Weil ich halt alles vom Ersparten dann.
Ja, crazy.
Ja, das ist 2 Jahre später der eigene Laden.
Aber wie hast du dich gefühlt?
Ich fand's, ja, das war auf jeden Fall das Beste, was mir passieren konnte.
Im Nachhinein?
Ja.
Hast du auch keine Zweifel gehabt damals?
Nee, ich bin schon sehr von mir. Also woran okay, Zweifel?
Naja, also selbst wenn man weiß, man kann's und selbst wenn man weiß, man wird mal was und wenn man weiß, ich will das auch, ne?
Ja.
Geht es mir zumindest so, dass wenn ich in solchen Umständen bin, dass ich dann doch nochmal alles hinterfrage. Sorry, dass ich das so bohre, aber ich finde, das ist so eine krasse Situation, in der man dann ist, dass man wirklich dann so politisch heißt es immer ins Bergfreie fällt.
Nee, also ich habe mich ja persönlich komplett hinterfragt. Ich habe eine komplette Persönlichkeitsumwandlung gemacht, aber ja, ist ja so. Und ich hatte Schlauchmagen-OP, mein ganzes Leben umgestellt.
Wie warst du vorher?
Trüber, sehr unsicher, war aber sehr gut darin, das zu überspielen. War immer der laute, dicke Clown, der immer seine Traurigkeit und Einsamkeit überspielt hat. Immer halt, hahaha, aber ne. Also keine Ahnung, ich war so fett, ich habe mich nicht mit Freunden getroffen, weil ich Angst hatte, dass die Couch kaputt geht, wenn ich mich da draufsetze. Hm. Das kann man einfach so hart formulieren.
Ja. Hattest du Hilfe dabei? Also, weil so eine Transformation ist ja krass. Viele Leute schaffen das erst nach 5 Jahren Therapie. So.
Ich bin der beste Therapeut für mich selbst, bis es nicht mehr klappt, gell? Ja, also ich hatte meinem Bruder versprochen, dass ich, wenn ich nicht 50 Kilo abnehme bis zur Hochzeit, mache ich die OP. Nee. Und ich bin auch immer sehr antizyklisch gewesen zu so einem adipösen Leben. In der Hinsicht, dass ich halt super erfolgreich beruflich war, genügend Zuspruch hatte. Ich meine, ich habe mit 250 Kilo 18 Stunden am Tag gearbeitet, 2, 3 Jahre lang.
Wahnsinnig anstrengend.
Ja, deswegen habe ich so gute Waden. das war schon immer sehr antizyklisch. Und dann habe ich halt, ich habe nichts gemacht, außer gearbeitet in meinem Leben. Ich hatte nur die Arbeit. Mhm. Dann habe ich mir um 2 Uhr nachts einen Gin Tonic reingeknallt, einen Döner gegessen. Und dann
Schlafen,
dann wieder arbeiten. Aber dann habe ich mir jeden Tag einen richtig krassen Wolf gelaufen, habe mir jeden Tag 2-mal die Unterhose gewechselt, so, weil ich halt nur am Schwitzen war, weil ich so fett war. Und man ändert sein Leben ja so, dass man das nicht merkt, dass man was nicht mehr kann.
Ja.
Also ich war so dick, ich konnte mir den Hintern nach auf der Toilette nicht abputzen. So, das war einfach so. Und dann geht man halt in die Dusche und duscht sich sauber. Das ist halt, also ne, der Mensch ist halt auch dumm und versucht alles wegzudrängen. Und da habe ich halt dann über Corona gemerkt, jo Lukas, so, ne, da hatte ich ja nicht mehr die Bestätigung auf der Arbeit, sondern hat gar nichts mehr.
Ja.
Hab mir ja nichts gemacht, außer gezockt und gefressen. Und dann habe ich gesagt, ja, lass mal abnehmen.
Ja.
So, und dann haben die auch im Krankenhaus gesagt, ne, das wird ja dann auch irgendwie begleitet durch Ernährungsberatung etc., Kontrolltermin.
Ja.
Das muss man sagen, ich wäre auch fast gestorben bei der OP. Also es war jetzt auch so nicht ganz so kritisch, weil ich innere Blutung hatte. Und ne, dann möchte man es ja auch irgendwie auch nutzen.
wenn schon, oder was?
Und dann, ich habe gesagt, zum 1. Januar 2021 nehme ich ab. Da hatte ich die OP am 1.3., da hatte ich schon 22 Kilo abgenommen.
Und das dann, muss man, ne? Man muss eine gewisse Zahl Kilos abnehmen.
Nee, ich war so fett, dass ich die gerichtlich, gesetzlich den Anspruch auf die OP hatte. Ich hatte einen BMI von 79, glaube ich.
Okay.
72 oder 79.
Ja.
Also super, super, super adipös.
Ja.
Und dann hatte ich praktisch die OP und 3 Monate später habe ich 30 Kilo abgenommen. War richtig sauer, dass ich nur 30 Kilo abgenommen habe. Ja, guck mal, du hast jetzt in den 4 Monaten, 5 Monaten 50 Kilo abgenommen. Das wird jetzt aufhören. Und beim nächsten Termin habe ich gesagt, ja, möchte ich 100 haben. Da war ich sauer, dass ich 70 hatte, nur abgenommen. Und dann meinte ich, ja, komm, entspann dich mal. Ne? Und dann habe ich halt super schnell 100 Kilo abgenommen. Und hätte dann die AOK-Krankenkasse, schade, die OP rechtzeitig bezahlt. Und dann wäre ich wahrscheinlich auf 100 Kilo runtergekommen. Weil ich hatte danach, wo ich nochmal so 10, 15 Kilo zugenommen hatte, weil ich keinen Sport mehr machen konnte, weil ich meine Bandscheibe halt dadurch kaputt gemacht habe, weil ich halt eine Fehlstellung hatte, mal 20 Kilo Hautlappen. Das ist wie ein Kasten Bier, der die ganze Zeit um meine Hüfte hängt. So, und da war es immer noch 20 Kilo, ne? Da muss man auch mal zugeben.
Mhm.
Genau dasselbe Spiel wie mit der Oberschenkelstraffung, haben die auch wieder abgelehnt.
Also die Eingriffe, die man dann hinterher macht, genau, damit man Haut quasi die Schäden repariert, die noch da sind sozusagen.
Ja,
ne?
Ja, also einfach, du hast einfach
ist ja nicht nur kosmetisch, aber also so offensichtlich. Ja,
ich habe jeden Tag geblutet an den Waden, wenn ich gelaufen bin und kann keinen Sport mehr machen.
Ja.
Ja, hatte das immer ist ja auch Entzündung, ein totales Risiko,
ne? Ja, genau, so hygienisch halt. Und so ist auch total schwierig.
Ja. Ja. Und da muss man sich ja in Deutschland für alles absichern. Da habe ich gesagt, das System fickt dich, fickt das System, ich bezahle die OP selber.
Krass.
Aber dann hat die Krankenkasse die OP doch übernommen.
Okay, Schwein gehabt.
Ja, Gott sei Dank. Dementsprechend koche ich, glaube ich, so, wie ich koche tatsächlich, um die Bogen zu spannen. Weil am Ende, naja, ich war immer der laute Lukas, der Aufmerksamkeit haben wollte.
Ja.
Das impliziert sich auf meine Kulinarik, weil was die Menschen prägt, prägt auch den Geschmack.
Ja.
Nicht mehr und nicht weniger. Am Ende, wenn ihr erstmal weiß man, wer ich als Mensch bin.
Okay.
Und jeder Koch, der eine eigene Handschrift hat oder einen gewissen Anspruch, schmeckt ja mal, wen man isst. Und jeder ist anders geprägt.
Ja.
Und ich war immer der laute Clown. Dementsprechend koche ich auch sehr laut.
Ja.
Das ist tatsächlich das Wording, was man lernen musste fürs Marketing.
Ja. Lass uns das mal probieren.
Ja. Wenn der Melvin jetzt anrichten würde. Sehr gut.
Und das Spannende, was ich super interessant finde an dem, was ihr hier tut, ist, ihr kocht nicht nur, aber auch vegan, genau, hier im 2023. Warum hast du dich dafür entschieden? War das einfach, dass du gesagt hast, man muss das heutzutage auch haben? Oder ist das auch eine Überzeugung, die dahinter steht, kulinarische?
Nur sowohl als auch tatsächlich. Also wenn ich es hart formulieren sollte, im Libri gibt es immer ein vegetarisches Menü und ich habe sehr viel Anspruch in mich selber und für meine Gäste und für das Produkt, bin aber auch relativ faul. Sprich, ich wollte eigentlich also Fisch, Fleisch vegetarisch machen, aber jeder, da habe ich auch trotzdem Anspruch, wenn jemand vegan reserviert, dass ich vegan habe. Mhm. Ergo, ich bin faul, wenig Arbeit, direkt vegan, weil jeder Vegetarier
das ist
auch
Vegetarier,
vegan.
Genau, das ist genau praktisch. Aber andererseits, ich meine gut, Challenge accepted und so, aber man lädt sich damit natürlich einen ganzen Haufen Dinge auf, die man nicht mehr machen kann. Aus der klassischen französischen Küche, da muss man schon einige.
Aber dafür habe ich auch das nicht vegane Menü. Also ja, da kann ich, ne? Okay. Aber am Ende bin ich, glaube ich, also ich bin der beste, schlechteste vegane Koch, den es hier gibt. Weil ich tatsächlich, glaube ich, keine Ahnung habe, wie man richtig vegan kocht. Aber ich halt einfach lecker kochen, ohne Fisch, Fleisch, Sahne, ja, Eier, Molkeprodukte.
Du machst es einfach.
Einfach lecker kochen mit Gemüse.
Okay, aber hast du irgendwie, weiß ich auch nicht, mal irgendwas gelesen dazu oder gedacht, ich gehe jetzt mal ein bisschen rum und esse ein paar vegane Sachen?
Also
oder?
In Hilden fing das noch so an, dass praktisch vegan nicht vegan dasselbe war, nur das Hauptprodukt und Soße halt nicht vegan war und der Rest vegan. So, hier sind zwei komplett separate Menüs, deswegen würde ich jedem Zweiertisch empfehlen, 1:1 bestellen und sich das zu teilen.
Ah.
Dann hat man hier direkt 36 Sachen komplett von mir zum Probieren.
Geil.
Aber am Ende geht es ja nur um Geschmack und ich kann jetzt kein Mozzarella aus Cashews machen. Also bis ich eben reinkomme, habe ich versucht, so eine vegane Haferbutter zu machen, weil es gibt ja immer Sachen, die sind auch für alle vegan. Das ist praktisch immer diese erste kleine Taste-Explosion, die es gibt, damit die Leute verstehen, wo sie hier sind, was die Handschrift ist. So ein kleiner überzogener Bobbel, den man drauf ist, der explodiert und da ist direkt Wumms.
Ja.
Da weißt du, hallo, hier, willkommen, Lukas.
Okay.
Dann gibt es Brot mit einem Dip, weil das, also ich hasse eigentlich Brot zu servieren, aber das Feedback war, die Soßen sind so lecker, dass man dazu Brot essen möchte. Und früher gab es immer einen Brotgang, aber jetzt bin ich ja selbstständig und möchte, dass jeder perfekt abholt wird.
Also man braucht das Brot eigentlich als Vehikel für die Soße.
Das Problem, ich sage immer, ihr könnt hier gerne auch die Teller abschlecken, würde ich feiern, aber die Leute möchten das Brot.
Ich nehme mal so unauffällig den Finger.
Ja, genau. Ja, hier muss man tatsächlich, hier kann jeder so sein, wie er ist. Das ist sehr erwünscht tatsächlich.
Ich war mal in einem Restaurant, da haben sie einem einen Löffel gegeben und gesagt, man muss immer diesen Löffel nehmen und so. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil mit einem Löffel Soße essen, von einem flachen Teller, ehrlich gesagt, ja, aber man kratzt wie so ein Beknackter.
Das ja, ich würde sogar sagen, dass einfach das gesehene Bild von Gourmet-Restaurants einfach nicht mehr passt zur heutigen Zeit. Und ist ja kein Widerspruch zwischen guter Qualität und so sein, wie man ist, laut lachen und so. Also ich bin selbst in Läden Gast, wo die sagen, sei mal leiser. Leute, weiß ich nicht, ne? Aber
also hier könnte man auch sein kleines Kind mitbringen,
es
wäre nicht schlimm.
Ja, mir sind sogar Hunde erlaubt, wenn man das vorher anmeldet. Dann muss ich ja nur einen richtigen Tisch zu platzieren.
Ah, ja, verstehe.
Man muss über alles reden, hier ist alles möglich. Okay. Hier kann einer klein essen, hier kann einer groß essen. Hier kann man auch 2-3 Gänge austauschen von den Menüs. Man kann bei 9 Gängen auch 6-mal keinen Fisch essen, etc.
Ja.
So, also, ich serviere jetzt hier unser Cacio e Pepe.
Ah ja.
Cacio e Pepe ist ein ganz klassisches italienisches Gericht, Parmesan und Pfeffer.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, lass uns mal Parmesan im Vegan nachmachen.
Okay. Und jetzt haben wir hier ein wahnsinnig massives, ach nee, geht noch.
So
sieht
viel Geld
schwerer
für,
aus, als es ist, Gott sei Dank, aber sieht aus wie ein bisschen wie ein Marmoraschenbecher.
Sieht tatsächlich ganz schön aus auf dem Tisch, weil man ich sitze ja auch selten auf der Seite, wenn
das stimmt,
ihr Essen serviert
jetzt kannst
du
es mal sehen. Also es ist sehr rund und es ist so ein donutförmiger Teller und mit einer Vertiefung in der Mitte und da drin befindet sich
unser Cacio e Pepe. Ja. Es ist ein kleines Miso-Karamell unten drin.
Mhm.
Miso haben wir selbst angesetzt aus Buchweizen.
Mhm.
Dazu haben wir sortierte Kräuterseitlinge, die vorher in Wasser gekocht worden sind. Ich weiß, dass jeder sagt Wasser und Pilze nein, aber Wasser und Pilze ja, weil dann kristallisieren die so schön aus und karamellisieren, wenn du die brätst. Dadurch hast du so ein bisschen Bacon-Vibe. Wenn du es probierst, weißt du vielleicht, was ich meine.
Warte mal, Moment. Du hast die Pilze erst gekocht und dann gebraten?
Genau.
Ach krass, das habe ich noch nie gehört. Okay, interessant.
Ja, war mal Zufall. Ja. Also auf chemischer Ebene ergibt das sehr viel Sinn, weil sich dann die Zuckerstoffe vom Pilz außen absetzen. Und beim Braten karamellisieren die aus. Dann kriegen die ganz schöne Textur.
Das muss ich unbedingt probieren. Okay, cool.
Dazu haben wir statt Spaghetti haben wir kleine Enokis. Die kriegen wir gerade hier noch aus der Region. Aber ich habe
Mini-Pilze, ne? So
genau,
kleine
so Zierpilze. Haben wir jetzt ab nächsten Monat ein kleines Gerät selber, dass wir die selber ziehen.
Ah, okay.
Die sind einfach nur gedämpft. Ein bisschen.
Warum keine Spaghetti?
Witzigerweise hast du ja gesagt, es fehlt immer Protein oder so beim Veganmenü, um satt zu werden. Kann man ja auch irgendwie auf Kohlenhydrate überziehen.
Ja, habe ich vorhin im Vorgespräch erzählt, dass Sebastian Kuppin meinte, er geht manchmal vegan Fine Dining und dann muss er hinterher eine Falafel essen, weil er nicht klarkommt, weil einfach nur Gemüse auf dem Teller ist.
Das ist bei uns, gibt es halt sehr viel zu essen. Zu dem großen Menü gibt es 9 Weine in der Begleitung. Also gibt es irgendwas klassisch wie 9 Gänge. Hast aber zum Beispiel dann noch die ganzen Snacks. Aber es wird 13 Mal was serviert mit 18 Sachen zum Essen.
Ja.
Der erste Gang ist dann diese Taste to Waste, da sind praktisch alle Abschnitte vom eigentlichen Gericht als Snack verarbeitet, auf einmal serviert.
Mhm.
Zero Waste Ansatz, der Grund, warum ich glaube, Also Zero Waste und Nachhaltigkeit ist der erste Mensch schmeckt. Also hier ist Genuss, hier ist Völlerei.
Ja.
Und hier gibt es erst nur um Kulinarik und dann kommt alles andere.
Ja.
Und ich glaube, wir haben damit ganz gut geschafft, eine Bühne dem Abfall zu bieten, der kulinarisch aber auch Sinn ergibt und einfach lecker ist und so ein kleines Menü-Preview auch irgendwie in sich ist.
Ja.
Und ist eigentlich ganz cool. Und am Ende geht man auch immer erstmal essen mit Hunger und dann wartest du erstmal 4 Gänge ab und denkst, oh, bin ich jetzt satt? Und bei uns kriegst du halt direkt in den ersten 20 Minuten 8-mal was serviert. Ja.
Aber nochmal zurück, warum Enoki und kein Spaghetti, war die Frage?
Weil ich irgendwie ich möchte keine Spaghetti servieren. Ich bin ja kein Italiener. Nein, tatsächlich.
Bist ein Snob, bist du?
Ja,
aber erklär mir noch kurz, was das ist, weil ich habe Angst, dass es kalt wird.
Es ist warm genug, aber du kannst das auch gerne schon mal essen. Ich erzähl weiter. Also wir haben diese Cacio-Pepe-Soße.
Kann ich ja nicht widersprechen.
So, da wirst du, glaube ich, merken, was der Unterschied ist zwischen Salz und Umami. Das ist Umami pur. Wir haben Lupin-Miso mal angesetzt und das war eine Überfermentation.
Ja.
Also schon fast, da habe ich das getrocknet und habe das getrocknet probiert und das hat für mich geschmeckt wie Parmesan. Da ist diese Idee geboren.
Okay.
Und da haben wir eine sehr gute Fettstruktur für ein veganes Gericht, was richtig animierend ist, weil auch sehr viel schwarzer Pfeffer mit dabei ist. Also das ist auf die Fresse. Mhm. Willkommen im 2023. Und da haben wir praktisch eine Emulsion gemacht mit Pfefferöl und da wir sehr viel fermentieren, haben wir immer super viel Umami im Haus.
Was ist das hier?
Das sind kleine Sherry-Essigperlen, damit du das ganze Fett einfach brichst, punktuell.
Wow, okay.
Genau, also die Enokis haben auf jeden Fall einen guten Knack und ersetzen ganz gut die Spaghetti, aber nehmen halt nichts weg, sondern ergänzen nur. Also Spaghetti ist halt Spaghetti und der eine, das hört man bei hier noch crunchen, geil. Genau, und dann haben wir diese Cacio-Pepe-Soße, das ist praktisch die Basis, ist von Buchweizen-Koji mit Wasser gemixt als Flüssigkeit, Hefeflocken, Lupin-Miso und dann mit dem Pfefferöl eine Emulsion. Und so kriegen wir es sehr gut hin, so eine Rahmigkeit zu bekommen, dass es wirklich eine sehr gute Fettstruktur für vegan hat.
Das hier sind die Pilze, ne?
Genau, das sind diese Kräuterseitdinge, die ganz schön einbacken.
Sehr spannend.
Und das ist auf jeden Fall das so vegane Signature in der Hinsicht, das wird's, glaube ich, die Lachsforelle ist immer auf dem Menü. Das ist einfach nur Prickteig mit Pilzpulver und Pfeffer. Und
so ein
bisschen
wie Crunch dann von oben. So.
Ja, genau. Mhm. Man braucht ja immer alles.
Sehr schön.
Man braucht ein bisschen Biss. Also hier fehlt auf jeden Fall im Vegan nicht der Geschmack. Nee, sagen wir es mal so rum.
Das ist auf keinen Fall.
Umami.
Ein sehr schönes Pfefferaroma, was so hinten runter geht.
Das ist so im Vegan auch das Schärfste, sage ich mal, im ganzen Menü. Wir fangen vorher an mit was Saurem. Danach kommt ein bisschen was eleganter, süßliches. Dann kommt Sorbet und dann fängt es nochmal neu an.
Mhm.
Aber ja, es ist ein cooles Gericht.
Als du das entwickelt hast, wie bist du da hingekommen?
Naja, ich habe das Lupini so getrocknet, habe gedacht, das ist Parmesan, lass mal Parmesan im Vegan machen. Und dann habe ich da gekocht. Mhm. Das ist, also das kommt immer, wie es kommt bei mir. Also das ist, können ich einzelne Sachen irgendwie inspirieren. Du hast irgendwie gerade ein Produkt, was richtig on point ist. Wir arbeiten in sehr vielen Mikrosaisons, also wir wechseln alle 4 Wochen das Menü.
Warte, kein Wunder, dass du zu nichts anderem kommst.
Ja, das, vielleicht gehen wir auch auf alle 6 Wochen runter, aber wir haben sehr viele Stammgäste, die sehr oft hier sind. Mhm. Und wenn die das kleine Menü essen mit vegan, nicht vegan, kann ich das sehr gut splitten, dass hier jede 2 Wochen was bekommt. Also wir haben ja gestern schon 16 Mal da.
Wow.
Das ist halt ein Unterschied, ob du eine Klingel hörst und das Essen kommst oder du siehst, wie jemand dafür blutet, schwitzt und dann halt einfach eine persönliche Bindung aufbaust.
Mhm.
Sehr viele Stammgäste sind Freunde von mir heutzutage, also das entwickelt sich hier. Ja, die Idee war, weiß ich nicht. Ich habe die Enokis gesehen, habe ich gesagt, lass mal abdämpfen. Dann hat das eben ganz gut funktioniert. Try and error. Dann hat irgendwie Süße gefehlt, deswegen das Miso-Karamell, was aber gute süße Tiefe gibt, aber nicht so eine plumpe Süße, würde ich behaupten.
Ja, es ist eine schöne Süße. Also es ist sehr viel süßer, als ich einen Cacio-Pepe erwarten würde. Ja. Aber es ist eine schöne Süße auf jeden Fall. Also wirklich so eine Miso-Süße, wie man das kennt.
Ja. Mhm. Und am Ende gibt das Produkt vor, wie du zu kochen hast. Also ich kann jetzt im Winter auch keine Erdbeeren machen, aber wenn die Erdbeeren kommen und Erdbeeren frisch probierst, hast du ja direkt die Ideen.
Mhm.
Natürlich hat dann auch jeder Koch irgendwann so ein Repertoire, wo er sagt, das funktioniert ganz gut.
Ja.
Dazu muss ich sagen, ich bin jetzt irgendwie dann seit 2 Jahren Küchenchef. Ich habe jetzt noch nie was wiederholt. Bin mal gespannt, wie lange das andauert, das nicht zu tun. Aber ich habe tatsächlich gestern noch drüber nachgedacht, vorm Einschlafen, dass ich, glaube ich, das immer machen werde, dass es nicht so ist. Du kannst gerne deine Finger nehmen hier, haben wir auch drüber geredet.
Ja, kann ich machen. Ich glaube, ich einfach als mit dem Messer. Das ja, wenn schon, nehme ich hier auch noch den letzten.
Mhm. Hat es geschmeckt?
Sehr lecker. Vielen Dank. Darf man lecker sagen?
Besser als interessant,
köstlich.
Ne?
hat sehr, sehr gut geschmeckt. Hat auch so geschmeckt.
Ich finde es krass, dass das vegan ist tatsächlich auf eine Art und Weise.
Das stimmt, weil es auch total sahnig ist auf eine Weise, ne?
Ja.
Aber das ist einfach auch...
Der Teller wird übrigens mit den Fingern leer geschleckt hier, super.
Ja.
Mhm. Sprich für die Soße.
Ist auch keiner hier, der mich beobachten kann.
Melvin guckt nicht.
Das Schöne am Podcasten. Aber es gibt einfach Dinge, die sind zu lecker, um sie liegen zu lassen. Ich finde ja immer spannend, wenn im Fine-Dining-Bereich, also es gibt ja den Moment, so jetzt aus rein aus ja. Esser-Perspektive gesprochen, ne? Es gibt so den Moment, wo du sagst, oh, das ist wirklich interessant. Ja. Nee, aber es ist ja auch gut. Also ich finde es auch okay, wenn mich das challenged, und ich finde es auch okay, weißt du, wenn es Sachen sind, wo ich sage, okay, krass, krasse Dinge auf dem Teller, so irgendwie, ne? Und mal was anderes und so, alles gut. Aber besonders spannend finde ich eigentlich immer den Moment, wo du es schaffst, auf diesem Niveau was zu machen, wo du sagst, und wenn ich nach einem schlimmen, schlimmen Tag aufs Sofa sinke und mir überlege, was möchte ich jetzt essen? Das wäre sowas, weil das mich auf die gleiche Art befriedigt wie Fastfood.
Ja, wir machen so Gourmet
Streetfood. Aber gleichzeitig so. Mich so anregt. Weißt du, wie ich meine? Also Fastfood ist ja platt.
Ja,
ne?
Wie
es ist
Soul
so,
Food.
Du frisst eine Tüte Chips, okay,
ja.
Dann so, dann klar, dann sagt dein,
da
Lust,
gibt's ja
dein,
noch schlechter.
Dein Belohnungszentrum ja. sagt erstmal, ja, yeah, ja, yeah, gib mir mehr und hinterher sagt es, oh nein, nein, was hast du getan?
Die Hüften.
Ja, es ist schlimm. So, du bist ein
das
schlechter Mensch, du bist
Problem
ein schlechter Mensch.
Das ist das mit der Balance.
Aber, so, dass, aber gleichzeitig macht diese Art von Küche, wo so viel drinsteckt, wo so viel Gedanken drinstecken und so viel Kunst eigentlich auch, macht dann doch was, wo du denkst, okay, das regt mich auch gleichzeitig noch an und macht, ich will jetzt nicht sagen, macht mich zu einem besseren Menschen, aber im Gegensatz zu dem Junk, der mir das Gefühl gibt, ich bin schwach und schlecht, gibt mir das Gefühl, nee, irgendwie, du hast dir gerade was Gutes getan.
Ja, vor allem.
Auf einer psychologischen Ebene irgendwie.
Wir haben eine sehr köpfige Küche tatsächlich, es wirkt aber gar nicht so, weil, also unser ganzes Auftreten, unsere ganze Attitüde, wir haben sehr viel Attitüde dafür, dass wir gar keine Attitüde haben. Hier kann jeder reinkommen, wie er ist, hier hat keine Angst, was falsch zu machen, hier hat keine Angst, laut zu lachen, hier schämt sich keiner, wenn was hinfällt. Das Problem ist, wir sind kulinarisch, glaube ich, tatsächlich für Fortgeschrittene. Tatsächlich, ich meine, du hast jetzt eine Sache gegessen, und das kriegst du ja praktisch 9 Mal. Plus noch 7, 8 Snacks. Das ist schon sehr fordernd. Und du kannst, glaube ich, entspannter klassisch französisch essen als hier. Aber am Ende...
Ich überlege gerade, was das Fordernde daran ist. Ne? Also klar,
man muss sich erstmal darauf einlassen, dass das so ist, wie es ist.
Ja. Und es ist eine sehr deutliche Herumsprache, hast du ja auch schon gesagt. Es ist nicht irgendwie sanft,
ja, nicht schmiegt belanglos.
Sich so irgendwie, schnuckelt Ecken sich so Kanten, ran, ja. sondern ne, es ist so richtig, okay, Umami,
ja.
zack, boom, Pilze, Bam, Pfeffer.
Trotzdem elegant.
Ja, wobei du vorhin gesagt hast, elegant bist du nicht.
Ja, okay,
aber hast du mich
bei Tanzen gesehen? Nein.
Fühl dich frei, ist ein Podcast, wenn ich die Einzige sieht. Aber was du, glaube ich, vielleicht sagen willst, wenn ich mal dir was in den Mund legen darf, ist, es ist nicht platt.
Nee.
Es ist nicht
belanglos.
Es mit einem Holzhammer draufgehauen,
nee, das
sondern
ist
es hat Ebenen.
Ja. Ja, sehr gut. Ja, es hat eben dem höchsten Level Ebenen und eine Eleganz und eine Harmonie. So, und mal ist sie in der Ecke, in der anderen in der und dann kommt doch der Wohnzimmer, aber das pendelt sich ganz gut ein und das ist tatsächlich das, wo ich Erwachsener geworden bin, was jetzt mit, boah, wie alt war ich denn, als ich jetzt mit Intensiv angefangen, 27, da war das vielleicht noch nicht so, da hatten wir 18 Komponenten, die aber auch so alle abgeschmeckt waren. Das ist halt überfordernd, ist halt kacke. Jetzt haben wir 3 Sachen eigentlich, wir haben Hauptprodukt, Soße, Textur. Also ich weniger ist mehr. Das habe ich jetzt gelernt. Und wir reden jetzt nicht über, was können wir dazu machen, sondern was kann weg, damit es besser wird.
Ja.
Weil A, bezahle ich jetzt für jeden Handgriff. B, sind wir hier zu dritt bei 18 Sachen zum Essen für 20 Gäste 4-mal die Woche. Das ist halt viel. Und wir servieren noch alles selber. Das heißt, wir haben auch nicht die Zeit.
Ja.
Und am Ende, du brauchst nicht mehr als Hauptprodukt und Soße. Das ist einfach. Und du brauchst halt irgendwas, worauf du kaust, damit sich das verteilt.
Ja.
Dass du Spannung hast.
Verstehe.
Und dann brauchst du ja mal diese Sherry-Essig-Perlen, dass du auf einmal diese Säure hast, die wieder die Süße ausgleicht.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist manchmal die Süße im Vordergrund, die macht es aber nicht plump, weil das halt so zügig ist und dann doch die Schärfe vom Pfeffer kommt. Und
ja. Wo willst du hin?
Gerne nicht in die Insolvenz. Nein, wo möchte ich hin? Ich möchte, dass jeder, der hier arbeitet, glücklich ist. Ich möchte, dass ich glücklich bin. Ich möchte, dass das hier funktioniert, dass das der Startschuss von was ganz Großem ist. Dass wir jetzt ein Restaurant sind, was irgendwie auf Aufzeichnung aus ist, ja.
Im Sinne von Stern. 1, 2, 3.
Das haben andere zu beurteilen. Ich weiß, dass wir relativ zügig schon online empfohlen worden sind in Michelin. Also wir sind 3 Monate nach der Eröffnung schon Michelin-Restaurant. Das, glaube ich, auch nicht zwingend selbstverständlich ist. Dazu muss man sagen, wir haben eigentlich auch zu spät aufgemacht für die Vergabe des Sterns für dieses Jahr. Aber weiß ich nicht. Ich
könnte ein bisschen warm laufen, das ist doch vielleicht auch ganz gut, oder?
Ja, so mal so. nein, ich weiß, am Ende geht es erstmal darum, dass jeder, der hier ist, glücklich ist.
Ja.
Aber auch die Gäste. Am Ende, was bringt mir ein Stern? Der Laden ist leer. Ich habe lieber einen vollen Laden, alle Gäste und Gäste.
Na also gut, aber wenn du einen Stern hättest, wäre der Laden immer voll.
Da sind wir jetzt zum Glück so gerade, muss man auch mal dazu sagen. Aber das Gute ist, wir haben ja jetzt Mundpropaganda, Buschfunk. Die Leute kommen jetzt aus Empfehlung von Leuten, die selber nicht mehr hier essen, sondern wurde empfohlen.
Ja.
und wir haben maximal 100 Gäste in der Woche. Aha. Maximal. Wir sind in Düsseldorf. In dem Konzept, was wir fanden, ist das Einzugsgebiet. Also wir haben Leute aus Wesel, aus Krefeld, wir hatten Leute aus Frankfurt, wir haben welche aus Koblenz, wir hatten schon welche aus Berlin da, vor allem wegen dem Veganen.
Ja.
Also am Ende geht es ja nur um Qualität. Und dann ist alles sehr sekundär. Mhm. Also ich verdiene auch lieber weniger Geld und wir sind besser, als dass wir mehr Geld verdienen und schlechter sind. Also die Qualität ist immer der Ansporn. Aber auf der anderen Seite möchte ich ein sehr fairer Gastronom sein, was wir, glaube ich, sind. Wir sind für das, dass wir hochpreisig sind, sehr fair. Ich koste 0,75 Wasser 3,50. Ich koste einen Kaffee 2 Euro. Weil ich finde es immer schwierig, dass der Rest so kalkuliert ist, dass man dann für ein Wasser auf einmal 10, 12, 14 Euro bezahlt. Hm. Weil das ist halt Abzocke. Und am Ende gibt es immer Preise in der Gastronomie, wo die Leute... Ein Gast hat auch gesagt, du kannst fürs Essen den Preis nehmen, du möchtest, weil das ist deine Kunst, das ist dein Handwerk, du bestimmst den Preis. So, da muss man sagen, hier kosten 9 Gänge so viel wie woanders 6 Gänge. Das ist halt einfach so. Und da sind wir wahrscheinlich sogar noch günstiger. Sie kosten gerade 9 Gänge 165 Euro. Hm. So, da
hilft das Regionale
ja,
dabei?
Voll. Also Nachhaltigkeit ist auch einfach wirtschaftlich. Also hier gibt es vom Essen her nichts, was weiter als 250 Kilometer her ist, außer Kaffee, Schokolade und Gewürze. Das ist das Einzige. Also wir sind so 80-85% umlandsregional innerhalb von 100 Kilometern. Hm. Dann sind wir so 10-15% Kranzland, regional, Schrägstrich, ich möchte halt Fisch aus der Nordsee benutzen, ergo Holland, 250 Kilometer von hier.
Ja.
Ich möchte nicht nur Süßwasser, ich möchte halt auch mal jetzt ein Ludemeer benutzen.
Ich habe mich ehrlich gesagt totgelacht, als ich im Nobelhart und schmutzig war und was ja brutal lokal sein soll, ne?
Und Pfeffer
dann,
benutzt.
Erstens das, na, jedenfalls kamen sie dann irgendwann mit einem Gang, wo Käse drin war und gesagt, ja, also beim Rummichkäse machen wir eine Ausnahme.
Ja, das ist das Problem, das ist das Problem bei Dogmata. Ich mag keine
genau, dann muss man es halt nicht vorher erzählen.
Ich bin halt transparent und ehrlich. Ich sage, jo, das geht bei uns, aber ich bin auch nur zu 80%. Also Bio, Demeter, das ganze Gemüse, eigenes Gewächshaus, teilweise Selbstversorger. Ich sammle selber die Pilze mit den Jungs.
Wahnsinn.
Wir machen Beeren, also sammeln die Beeren selber. Super viel Süßwasserfisch und so, einfach was jetzt aus dem Rhein und so kommt. Dann muss ich sagen, ich benutze einen Wels und kein Steinbutt. Steinbutt kostet viermal so viel wie der Wels, aber das Feedback der Gäste ist zu diesem Gang ist halt genauso gut wie ein Steinbutt.
Mhm.
So, und das ist dann ja dann mein Handwerk, meine Kunst in Anführungsstrichen oder das, was ich gut kann.
Mhm.
Und am Ende ist es dann schön, wenn der Wels genau dieselbe Anerkennung bekommt wie der Steinbutt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Mission hier. Wir benutzen nur so BCD-Cuts vom Fleisch, Wagyu aus der Eifel, vom Niederrhein, Schwein auch vom Niederrhein oder von der Pfalz jetzt, aber es ist ein Freund von mir. Wir haben einen eigenen Jäger, der hier schon gearbeitet hat, ein Praktikant, der Steffen, der kommt aus Darmstadt, da haben wir wild gejagt von jemandem, der hier weiß, was mein Anspruch ist. Das ist ja auch nicht mehr nachhaltig, das sind 180 Kilometer.
Hm.
Weil es auch nicht so viel wild. So, die haben jetzt eine eigene Schweinezucht, theoretisch. Die haben die jetzt Proben geschickt, war auch sehr gut, muss ich aber gucken. Da haben wir jetzt regionaler auch was. Hier gibt es nie was von Übersee, was irgendwie Fisch, Fleisch oder sowas angeht. Und dann sind wir halt Zero Waste. Also ich habe vielleicht im Monat, der einzige Biomüll, den ich habe, ist von Fonds nach dem Kochen.
Hm.
Und da machen wir gerade sogar noch von dem veganen Jus-Gemüse einen Dip zum Brot. Weil meine Mama hat immer beim Sonntagsbraten das Gemüse mitgemixt in der Soße.
Ja.
So ein bisschen Kindheitsgeschmack von mir. Und habe ich gesagt, okay, Jonas, guck mal, wie viel Gemüse das hier ist. Das, also die vegane Jus ist teurer wie die nicht vegane, weil der Kilo Pilz kostet mich 30 Euro.
Hm.
35 Euro Knochen nicht. Die sind deutlich günstiger.
Mm.
So, aber dann knallt da mal 5 Kilo Pilze rein, dann kommt das noch, dann hast du auf einmal 400 Euro nur an Gemüse für die Jus, wo du am Ende vielleicht 2 Liter rausbekommst. Ich lasse das mal verarbeiten, lass das mal drüber nachdenken. Dann haben wir daraus praktisch mit Erbsenprotein eine kleine Paté-Geschichte gemacht. Mm. So, das ist halt ganz spannend.
Ja.
Aber es ist halt nachhaltig und halt auch interessant wirtschaftlich.
Ja, auf jeden Fall.
Weil am Ende bezahle ich ja auch für die Knochen beim Fisch mit und so und dann machen wir daraus Fischsoße.
Wer das alles probieren will, wer im 2023 essen will bei Lukas Jacobi oder wer sein Kochbuch lesen möchte.
Vegan Kochen Ukraine. Ich habe ja sogar noch
überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Aber macht nichts, wer sich das angucken möchte, der kann die Informationen in den Shownotes zu dieser Episode finden. Lukas Jacobi, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich habe zu danken. Reservieren. So.
Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.